Ja, also die Firma Visag hat tatsächlich, ist zum einen eine wichtige Firma natürlich im Tarifbereich, ja, gar keine Frage. Der Organisationsgrad ist da auch im Vergleich zu den meisten anderen Firmen nicht so schlecht, das muss man sagen. Auch die Betriebsratsdichte ist bei der Firma Visag, ich sag mal, aus einer ganz neutralen Sicht zufriedenstellend. Das Problem ist allerdings, dass dort sehr häufig die Objektleiterinnen und Objektleiter in den Betriebsräten sitzen. Das heißt, bei den Kolleginnen und Kollegen an der Basis kommt davon relativ wenig an. Also man kann sicherlich sagen, also mein Spruch ist eigentlich immer für diese Branche, es gibt in der Gebäudereinigung keine weißen und schwarzen Schafe. Es gibt nur graue und ja, vielleicht hellgraue und schwarze. Das heißt also auch für die Firma Visag, weil man kann auch kein Pauschalurteil geben. Weil es ist tatsächlich von Objekt zu Objekt unterschiedlich. Es ist teilweise von Objektleiterin oder Objektleiter zu Objektleiter unterschiedlich, wie die Leute behandelt werden. Weil man muss sich ja eben auch vorstellen, es ist ein sehr dezentralisiertes Gewerbe. Das heißt, die Firma Visag hat alleine wahrscheinlich hier in Frankfurt 300, 400 Objekte. Das heißt, man kann da auch noch nicht mal von einer gemeinsamen Identität bei den Visag-Beschäftigten sprechen, weil im Zweifel putzen sie halt bei ihren Auftraggebern. Es ist sicherlich so, dass auch bei der Firma Visag nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass natürlich auch die Firma Visag Praktiken einsetzt, die andere Firmen auch einsetzen. Das ist einfach der harte Markt. Es ist sicherlich auch so, dass die deutschen Gewerkschaften in Gänze aber dazu geneigt haben, in den letzten Jahren die Firma Visag etwas bevorzugt zu behandeln, was Auftragvergaben angeht. Also dieses Haus wird von Visag gereinigt, der IG Metall Bundesvorstand, unser Bundesvorstand, verschiedene gewerkschaftliche Bildungsstätten werden von der Firma Visag gereinigt. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass der Herr Wisser oder die Familie Wisser es sehr gut geschafft hat, sich als gute Genossinnen und Genossen der Sozialdemokratischen Partei zu gerieren und natürlich auch die Verbindungen haben in die Gewerkschaftsszene. Also gar keine Frage. Aber da jetzt grundsätzlich zu sagen, dass Visag schlechter ist als andere, also man muss sicherlich hinschauen, weil wenn man sich insgesamt Gebäudereinigungsfirmen anguckt oder Dienstleistungsfirmen in dem Bereich anguckt, die sind alle toll. Also guckt euch mal eine durchschnittliche Homepage an, da ist immer die Zufriedenheit des Kunden im Vordergrund, die Servicequalität, die natürlich auch werden die Mitarbeiter geschätzt und weitergebildet und weiterqualifiziert, aber das entspricht natürlich nicht der Realität. Also klar ist, dass die Gebäudereinigung lebt von einem Saubermann-Image. Also genau so doppeldeutig, wie ich das sage. Ja, das ist so. Weil jeder Kunde will natürlich ein gutes Gefühl haben, wenn er die Reinigung abgibt, dass eben die Qualität stimmt, dass die Leute vielleicht auch vertrauenswürdig sind. Weil ich meine, wenn man in der Bank reinigt, hat ja vielleicht die Putzfrau auch Einblick in Dinge, die andere nicht haben. Ja, das ist einfach so. Aber ich will da jetzt nicht Visag an den Pranger stellen, sondern die verhalten sich genauso, wie sich andere Firmen in dem Bereich auch verhalten. Also nicht besser und nicht schlechter, und das kann man nicht so pauschal sagen. Aber sicherlich gilt es auch für Kunden, politische Kunden aus unterschiedlichen Bereichen, dass man da schon genau darauf achten sollte, wie Aufträge ausgeschrieben werden, wie sich die Firma verhält und vor allen Dingen ganz wichtig ist, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Also überall da, wo ihr arbeitet, das wäre auch ein kleiner Appell von mir, sprecht mit den Leuten und sagt denen, ihr seid nicht unsichtbar. Es gibt einen schönen Hollywood- oder nicht ganz Hollywood-Film von Ken Loach, der nennt sich Bread and Roses, der beschreibt den ersten Arbeitskampf in Amerika in der Gebäudereinigungsbranche. Und da gibt es eine Szene, wo zwei Kolleginnen den Aufzug reinigen. Das ist ganz spannend. Und dann sagt der eine Kollege zu der neuen Kollegin, unsere Uniformen können zaubern. Sie haben Zaubermacht. Und dann sagt sie, wie? Dann sagt er, ja, sie machen uns unsichtbar. Und in dem Moment steigen, glaube ich, Investmentbanker oder sonstige Leute über die Leute einfach drüber. Und genau das ist das Problem. Das ist das, was ich gezeigt habe am Fuß der Pyramide. Sobald Licht drankommt, ändern sich die Dinge. Und das muss man den Kolleginnen deutlich machen. Weil kein Kunde hat ein gutes Gefühl dabei, wenn man weiß, in meinem Gebäude werden Leute wie auch immer ausgebeutet oder schlecht behandelt. Das habe ich bisher so noch nicht erlebt. Und wenn, dann sehen die Kunden das nach einiger Zeit ein, dass sie damit nicht gut fahren.
Hier war noch eine Frage. Ja.
Von also ganz grundsätzlich, ich hatte letztens einen Termin bei der IG Metall und bin unten rein und dann sitzt eine Dame am Empfang, die also auch aufgrund ihrer Kleidung offensichtlich erkennbar von einem Dienstleister war.
Visag.
Wie, also Also ich war völlig empört. Und muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann eine Gewerkschaft nur sehr begrenzt ernst nehmen, wenn ich sie betrete und jemand prekär beschäftigt da sitzt. Also das ist mir, also da wäre mir auch mal die Frage nach einer Vorbildfunktion, können wir überhaupt glaubwürdig sein, wenn wir selbst sowas betreiben? Und eine Frage so an euch alle, also dieses Facility Management ist so meines Erachtens diese Schaltstelle, also wo von oben einfach ausgelagert wird. Und müsste man nicht grundsätzlich eigentlich ansetzen, dass man an diesen outgesourcten Facility Management Betrieben, dass die praktisch erst, also unser Angriffsgegner wären, dass man sagt, wenn wir kein Facility Management hätten, dann wäre auch der, was unten dran als Rattenschwanz folgt, einfach ein anderer. Und wie, und das wäre jetzt im Sigma jetzt nur die Frage, wenn so ein Facility Management kommt, also die Bank sagt, jetzt wollen wir ein Facility Management, wie weit hat ein Betriebsrat da überhaupt ein Mitspracherecht und wenn kann man da überhaupt Druck ausüben? Und an die Gewerkschaft, also ich halte das für sehr fraglich, dass, also auch wenn ihr hier ganz locker sagt, das raus hier wird von wem auch immer, von dem vermeintlich ehrenwürdigen Herrn Wisser, also ist das wirklich, ich muss sagen, das ist, also allein das zu hören, finde ich unendlich empört, ja. Das passt zwar zur Sozialdemokratie wunderbar, aber es ist wirklich ein Absurdum, das hier zu hören und dass kein Protest aus dem Haus kommt, dass sowas hier im Haus passiert. Das ist für mich, also mit Verlaub, fraglich. Also ich hätte damit, ich hatte schon ein Problem, die outgesourcete Empfangsdame zu sehen. Bei der IG Metall.
Setz mich doch mal da hoch, dann kann
ich das
Also ich denke, das sind ja zwei Punkte. Das eine ist, warum können Gewerkschaften sich nicht mehr leisten, eigene Leute zu den hauseigenen Tarifverträgen anzustellen? Das ist ein gesondertes Thema. Das andere ist die Frage, wer ist eigentlich, also who's to blame for it? Ja? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich zu machen, dass es diese Preiskaskaden gibt? Ja? Und das ist in der Branche natürlich besonders auffällig. Es gibt andere Branchen, da ist die Fertigungstiefe noch viel weiter zergliedert, also im Automobilbereich beispielsweise gibt es wesentlich höhere Zergliederung, vertikale Zergliederung des Produktionsprozesses. Und an jeder dieser Stellen hängt natürlich jemand, der sein eigenes Unternehmen hat und damit ein Geschäft macht. Und klassischerweise, also wer den Film kennt von Ken Loach, ist ja ein Mittel dagegen anzugehen, diejenigen, die ganz in der Spitze der Auftragsvergabe sitzen, dafür verantwortlich zu machen. Das ist im Reinigungsbereich natürlich sehr charmant, weil das in der Tat von der Sauberkeit der Verhältnisse lebt. Und die Frage ist, ob es tatsächlich die, wie du gesagt hast, ob es die Facility Management Unternehmen selbst sind, die man in Pranger stellen muss, oder ob man nicht zum Beispiel über Generalunternehmerhaftung, das heißt die Verantwortlichkeit der Auftraggeber, versucht, solche Sachen zu skandalisieren. Ne? Aber dazu habt ihr sicher alle auch nochmal eigene Antworten.
Ja, also zu der gewerkschaftlichen Seite, was eine berechtigte Frage ist, kann ich natürlich jetzt wenig sagen. Ne? Das ist außerhalb meiner Range, aber ich habe schon gemerkt, als diese Frage kam, lasse das Mikro aus, automatisch bei mir. Das wahrscheinlich. Ah, okay. Gut. Aber wozu ich natürlich was sagen kann und ist diese Frage, sagen wir mal, der Möglichkeiten, juristisch heißt das, des Betriebsrats, des Entleiherbetriebs, zugunsten der hier angesprochenen Beschäftigtengruppen zu intervenieren. Das geht also zum Teil schon, du hast es vorhin ja auch erläutert, ne, es gibt insofern Mitbestimmungstatbestände im Fall der Eingliederung, wie das juristisch heißt. Das heißt, wenn die Betroffenen dem Weisungsrecht des Entleiherbetriebs unterlägen, dann ist es ein Mitbestimmungstatbestand, § 99 Betriebsverfassungsgesetz mit entsprechenden Widerspruchsgründen und wäre im Grunde genauso zu behandeln wie eine ganz normale Neueinstellung. Da hat der Betriebsrat durchaus seine Einflussmöglichkeiten, also der Betriebsrat des Entleiherbetriebs, der des Verleiherbetriebs sowieso. Zweiter Ansatzpunkt ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Da hat der Betriebsrat des Entleiherbetriebs, also bei dem Beispiel wäre es der Betriebsrat der DZ-Bank, auch eine Art Mitbestimmung in dem Zusammenhang, hat er, Komma, nur so schlau ist der Gegner leider auch, ne? Deswegen hat er das Ganze umgangen durch den Kniff, du hast es erläutert, mit den Werkverträgen, ne? Und da sind wir mit Verlaub als Betriebsrat gekniffen, so ein bisschen was die Frage der Mitbestimmung anbetrifft. Wo wir typischerweise als Betriebsräte des Entleiherbetriebs intervenieren, ist tatsächlich bei der Frage der Arbeitsbedingungen, das machen wir auch, ne? Kein Einfluss können wir nehmen bei der Frage des Themas Kohle, aber bei der Frage auch der Leistungsverdichtung intervenieren wir indirekt, und zwar Aspekt Mitbestimmungstatbestand Gesundheitsschutz, ne? Und zwar bezogen auf, ich habe komische Versprecher immer, also Mitbestimmungstatbestand Gesundheitsschutz. Und zwar sagen wir, ich verweise auf dein Beispiel im Vortrag, auf die Tatsache, dass aufgrund der riesigen Zuweisung von riesigen Flächen an die Reinigungskräfte, natürlich, das hat ja gesundheitliche Probleme. Du hast es so geschmackvoll dargestellt an dem einen Lappen, der fürs Klo und für den Schreibtisch und für den PC verwendet wird. Ich hoffe nicht, dass das so weit geht bei uns, das wäre schlimm. Aber Tatsache ist, mit diesen Argumentationen haben wir so interveniert, dass der Arbeitgeber, das heißt die DZ-Bank, sich gezwungen sah, gewissermaßen der Firma, der Reinigungsfirma, gewisse Auflagen zu machen, mit dem Ziel, dass diese Zuweise von diesen vorhin dargestellt gigantischen Flächen etwas reduziert wurde. Denn eine Tatsache ist, dass die Beschäftigten des Reinigungsbetriebs natürlich die Konsequenz ziehen, da machen sie halt weniger, weil du kannst keine paar hundert Quadratmeter saugen und die Schreibtische noch abputzen und PC noch reinigen und das Ganze, überleg mal in der Bank, was da für Papierabfälle anfallen, das könnt ihr euch bei einem, teilweise zu Recht, das könnt ihr euch bei einem Stockwerk überhaupt gar nicht vorstellen, was das für Volumina sind, die da an einem einzigen Stockwerk weggeschleppt werden müssen, ne? Und mit diesem Argument haben wir schon erfolgreich interveniert und haben auch erreicht, dass die Leistungsverdichtung etwas reduziert wurde, aber natürlich in der Logik auch deines Beitrags natürlich gegen preisliche Zugeständnisse, ne, was die Bank dann auch wieder nicht so witzig fand. Aber Tatsache ist, man kann als Betriebsrat da durchaus was machen. Ja, es funktioniert.
Gut, dann sage ich mal was kurz zu dem outgesourcten Empfang des Vorstands der IG Metall. Das war inzwischen auf ein oder zwei Gewerkschaftstagen sogar Thema. Da hat es Anträge zu gegeben, weil du bist nicht die Einzige, die sich empört über sowas. In den Bildungsstätten der IG Metall ist es beispielsweise auch rückgängig gemacht worden, aber hier nebenan in dem großen Hochhaus ist die IG Metall gar nicht die Einzige, die da drin wohnt, also oder arbeitet oder also nicht wohnt. Also es sind mehrere Stockwerke auch an andere vermietet. Und das läuft über eine Hausverwaltung. Und das war dann die Begründung, dass wir das da so nicht durchgekriegt haben. Noch ein Haus weiter, wo die Bezirksleitung der IG Metall sitzt, also Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland. Dort gibt es das nicht. Also es ist aber durchaus, dass es auch innerhalb der IG Metall da viele kritische Stimmen zu gibt, dass es eine Auseinandersetzung gibt. Dann kommen immer so Totschlagargumente, naja, wir müssen auch gucken, ob wir die Mitgliedsgelder sinnvoll einsetzen. Dann sage ich immer, dann würde ich lieber ganz oben sparen statt ganz unten. Also von daher denke ich, das ist sicherlich ein Thema, aber das ist nicht das Hauptthema. Und ich denke, bei dem Bereich, was wir gerade hier diskutiert haben, müssen wir immer unterscheiden. Das eine ist die klassische Leiharbeit. Und das andere ist das mit den Werksverträgen. Und das ist ja das, wo jetzt gerade ein neuer Schwung durch die Republik geht. Es gibt ja jetzt seit 1. November für die Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen einen Tarifvertrag über Branchenzuschläge, wo die innerhalb von 9 Monaten 50% auf das Entgelt der Leihfirma obendrauf kriegen. Und das wiederum führt dazu, dass auf einmal ganz viele erklären, sie seien ja gar kein Metallbetrieb, sondern sie seien ja ein Betrieb der Logistik oder sonst wie. Und die anderen kommen auf die Idee und sagen, wir machen das nicht mehr als Leiharbeit, sondern wir machen das als klassischen Werksvertrag. Und ein Werksvertrag war ursprünglich, wenn ihr bei euch in der Bank zum Beispiel sagt, wir brauchen jetzt neue Fenster, dann kommt eine Fensterfirma, einmalig baut da neue Fenster ein, mit denen hat man bisher einen klassischen Werksvertrag gemacht. Das waren aber nie Dauerarbeitsverhältnisse und da war auch nie derjenige von der Bank weisungsbefugt, sondern die haben ihren Vorarbeiter mitgebracht, der wusste dann und dann und dann können wir hier die Fenster einbauen. Und jetzt versuchen die, die Verbesserungen, die es zumindest im Metallbereich für die Leiharbeiter gibt, so zu umgehen, dass sie diese Werksverträge nutzen und da praktisch verdeckte Leiharbeit machen. Und das ist für Betriebsräte unglaublich schwierig. Und das ist, finde ich, auch ein Bereich, wo es um gute Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft geht. Weil auch das, was du gesagt hast, die Frage der Höhe der Löhne, da kann ein Betriebsrat sowieso nichts machen. Der Betriebsrat hat laut Gesetz darüber zu wachen, dass Tarifverträge und Gesetze, die zugunsten, das ist immer wichtig, da lesen manche drüber weg, die zugunsten der Arbeitnehmer gelten, dass die eingehalten werden. Aber Lohnforderungen ist den Gewerkschaften vorbehalten, weil der Betriebsrat darf ja leider nicht zum Streik aufrufen.
Gut, also natürlich ist das ein Thema, da gebe ich euch recht. Ich glaube auch, dass das nochmal in dem Bewusstsein der DGB-Gewerkschaften zurückgehört, diese Diskussion zu führen. Ich glaube aber auch, und da bin ich einfach Realist, das gilt für viele andere Bereiche auch, das werden wir nicht von heute auf morgen schaffen. Und ich bin ehrlich davon überzeugt, dafür brauchen wir auch, oder dafür brauche ich in dem Falle auch die Kolleginnen und Kollegen in der Reinigung, damit man das thematisiert. Ja, also das ist sicherlich innerhalb von unserer Mitgliedschaften ein Diskussionsthema. Da kann ich als Hauptamtlicher relativ wenig zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass wir aber dort, wo wir Gewerkschaftshäuser haben, natürlich auch versuchen, als organisierende Gewerkschaft einen guten Dialog zu pflegen. Und glücklicherweise gelingt uns das auch überall. Also die Unterstützung in den Gewerkschaftshäusern im Streik 2009 war einfach fantastisch. Also das muss man einfach deutlich sagen. Da sind dann auch die Kolleginnen in den Verwaltungen ihrem gewerkschaftlichen Bewusstsein nachgekommen. Wie gesagt, man muss es überall einzeln gucken. Dieses Haus ist eben nicht dem DGB, sondern es ist im Saalbau. Das kann man jetzt als eine billige Ausrede nehmen, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich Gewerkschaften unter einem finanziellen Leidungsdruck gewesen sind oder immer noch sind und dann leiden leider die, die ganz unten sind. Das finde ich persönlich schlecht und setze mich auch dafür ein, dass es anders wird, auch bei uns im Haus, gemeinsam mit unseren Kolleginnen, aber das ist ein langer Weg, weil outsourcen kann man schnell, wieder einsourcen ist sehr schwierig und das trifft ja nicht nur hierzu, sondern es trifft ja auch bei den Krankenhäusern, Universitäten, was auch immer zu und ihr wisst, wie schwer die Kämpfe und Gefechte darum sind und da trifft es eben einfach auch die Schwächsten teilweise. Ich will damit nicht sagen, dass das alles Opfer sind, sondern die können sich auch verdammt gut wehren, aber es sind erstmal diejenigen, die sprachliche Barrieren haben, die kulturelle Barrieren haben, die den Job auch vielleicht nicht als Hauptjob ausüben, sondern wirklich als Nebenjob. Und versuch mal Leute, die nur 2 Stunden am Tag putzen gehen und nebenher vielleicht einen Job als Apothekerin bei der Straßenbahn oder sonst wo haben, dazu zu motivieren, für eben genau diese 2 Stunden für 10 Euro genau diesen Job zu riskieren. Das ist eine harte Arbeit und das ist eben der Appell an euch auch als Kundinnen und Kunden und als Auftraggeber und Auftraggeber eben genau dieses Signal zu geben, ihr seid nicht allein, weil das hilft den Kolleginnen erstmal. Und natürlich das Angebot von mir an die Anwesenden, dass wir natürlich versuchen wollen als IGBAU, und das hast du richtig gesagt, ihr könnt nicht Lohnforderungen oder sonstige Dinge machen als Betriebsräte und als Betriebsrätin, sondern das ist unsere Aufgabe. Das heißt aber auch, wenn wir in den einzelnen Gebäuden den gewerkschaftlichen Organisationsgrad erhöhen und die Kolleginnen ihr Heft selbst in die Hand nehmen können, was sie in Teilen tun, mit unserer Unterstützung, dann können wir die Sachen ändern. Und dann wird es vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden tatsächlich auch unappetitlich. Das ist so. Und ich halte mich nur halt zurück, weil ich nicht die übliche Skandalisierungsmentalität von hauptamtlichen Gewerkschaftern nach vorne tragen möchte und auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen
Und dann präsentieren Sie mir aber 5 Kolleginnen, die so viel Angst haben vor einer Kamera oder in der Zeitung, die sagen, ist alles gar nicht so. Sondern ich finde, die Leute müssen selber sprechen. Das ist der Punkt. Also ich kann ganz viel schlimme Sachen aufzeigen, aber es ändert nichts. Weil das Gedächtnis ist flüchtig und meistens, sag ich mal, wenn so eine mediale Sau durchs Dorf getrieben wird, sehen es auch meistens die Falschen. Nämlich die Kolleginnen und Kollegen, die sehen, dass sich wehren hilft, die gucken eben keine Kontraste, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt arbeiten. Und die lesen auch keine Frankfurter Rundschau, keine FAZ oder sonstige Dinge. Die lesen wahrscheinlich überhaupt gar keine bezahlbare Tageszeitung. Und das ist genau der Punkt. Es geht um gewerkschaftliches Bewusstsein. Es geht darum, die Kolleginnen selber dazu zu bringen, auch tatsächlich aufzustehen und deutlich zu machen, wir leisten eine Arbeit, ohne die dieses Land tatsächlich nicht funktionieren würde. Kein Krankenhaus, keine Schule, keine Universität, kein öffentliches Gebäude funktioniert, wenn die Gebäudereinigerinnen sich entscheiden, wir putzen jetzt mal 3 Tage nicht. Dann ist hier Hygienenotstand. Und das haben wir im Streik teilweise beweisen können. Und das muss man deutlich machen. Das ist eine Frage, wie schätze ich Arbeit wert? Ja, tatsächlich.
Ja, zu der Frage mit dem Leidensdruck der Gewerkschaften, nur eine kurze Zahl. Ich glaube, der Organisationsgrad in Deutschland liegt im Moment noch bei 21%. Das waren mal knapp 30. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, das letzte Panel, dann sind noch ca. 51% aller Betriebe unter einem Tarifvertrag oder an einen Tarifvertrag angegliedert. Und da hilft es natürlich wenig, mit dem Finger auf die Gewerkschaften zu zeigen und zu sagen, ihr müsstet, ihr solltet, sondern das ist einfach eine Frage, die einem den Schluss aufnötigt, zu gucken, wie sich denn sowas wie gemeinsame Gegenwehr, kollektive Interessenvertretung überhaupt bildet und wie man sowas unterstützen kann. Und das heißt natürlich auch erstmal ein ganzes Eck Mythen und Schrott weg. Räumen, zum Beispiel über die Zugkräftigkeit der Dienstleistungsindustrie, über die Krisenfestigkeit der Dienstleistungsindustrie, zu erkennen, dass da ganz ähnliche Mechanismen wirken, wie man sie im produzierenden Gewerbe auch hatte. Und eines der zentralen ist natürlich die Frage nach den Grenzen der Zumutbarkeit. Also wann, wer sagt, so geht es nicht weiter und ein entschiedenes Nein an eine bestimmte Stelle setzen. Das ist natürlich letztlich eine Frage, die man sich auch selbst stellen kann an den eigenen Arbeitsplätzen. Gerade Frankfurt entdeckt ja alle 5 Monate eine neue Hype-Gruppe, die für diese Stadt wesentlich sein soll. Die Kreativen sind es im letzten Halbjahr gewesen. Im Moment entdecken sie gerade das Gewerbe, das produzierende Gewerbe. Neu, hat Feldmann gerade am Dienstag gesagt. Ja. So ein, ja. Und das heißt, man muss einfach gucken, wie das funktionieren soll, diese Jobs krisenfest zu machen. Und ich denke, dazu habt ihr eine ganze Reihe guter Beispiele gesagt, mit entsprechenden Konsequenzen dafür, wo sowas wie Widerstand und Protest ansetzen müsste. Aber ich denke, es hat keinen Sinn zu sagen, so die Gewerkschaften sollten und müssten, sondern das ist ein bisschen komplizierter.
Naja, also jetzt wollte ich selber sagen, also Dienstleistungen so im klassischen Bereich, ne? Also was man darunter versteht, das sind die Putzkräfte, das sind die Aufzüge, das sind auch die ganzen Taxifahrerinnen hier in Frankfurt. Das sind ja, im Allgemeinen sind es ja Gewerbe, die, sage ich mal, relativ vereinzelt fungieren. Also ihr habt jetzt Beispiele genannt aus Gewerben, die auch noch irgendwie gewerkschaftlich organisiert sind, also Taxifahrerinnen, Gastronominnen, also die ganzen Servicekräfte in der Gastronomie, die sind ja in den Hotels oder so vielleicht schon noch, aber die in irgendeiner Kneipe arbeiten, die sind ja meistens auch nicht gewerkschaftlich organisiert, das heißt, sie sind nicht leicht zu erreichen. Da hatte ich eigentlich mal eine direkte Frage, aber ich will noch auf was anderes raus. Also die direkte Frage wäre gerade sowas wie Bank, ne? Also jetzt mal mit oder ohne Investmentbanker, mir egal, ja, auch die unteren Tarife in der Bank. Zum Beispiel einfach so eine Frage ist ja auch diese Vereinzelung, weil die Vereinzelung in diesen Bereichen, das ist ja was anderes, als wenn früher, was weiß ich, in der Fabrik eine ganze Schicht oder in einem Betrieb sagt irgendwie, irgendwas passt nicht. Die Leute reden miteinander, die sind zusammen. Der Aufzugsmonteur steigt seine Treppen alleine hoch, die Taxifahrerin sitzt alleine im Auto, die Putzfrau hat vorhin gesagt, ne, macht auch nur zu zweit oder so und hat dann so viel zu tun, dass sie nicht mal zum Schnacken kommt. Also das finde ich so einen ganz wichtigen Bereich und ich wollte Katinka eigentlich ein bisschen widersprechen. Also klar ist es richtig, also nein, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob immer noch nicht, obwohl er das gesagt hat, ob Banker das vom Homeoffice machen können, weil sonst wüsste ich nicht, warum man diese Türme braucht. Abgesehen davon wäre es natürlich ein symbolisches Ding. Also ich möchte nicht jetzt, dass Aufzugsmonteure, da kann ich mir das innen sparen, hast du ja gesagt, die Aufzüge stillstehen lassen und dann eventuell Arbeit oder Wartungsvertrag oder sonst was verlieren. Aber gerade in sowas in Bezug auf Blockupy oder so, ne? Also das war ja auch mal der Ausgangspunkt, ne? Wenn wir es natürlich schaffen würden, irgendwie auch da viel mehr Menschen, die direkt dort oder in anderen Bereichen auch in so einem Dienstleistungssektor beschäftigt sind, mit reinzuziehen. Ich glaube, es macht natürlich, wie soll ich sagen, also es macht auch denen, die ganz oben in den Türmen sitzen, meines Erachtens doch mehr Angst, wenn die Putzleute da mit draußen stehen und die Aufzugsmonteure und nicht nur das, was sie so ganz einfach als linksradikales oder sonstiges, übliches linkes Besorgste abtun können. Und dann gibt es noch das Nicht-Hingucken, das fiel mir nochmal ein, jetzt mit der Gewerkschaft wurde ja auch gesagt, die müssen ja auch gucken mit dem Geld und es ist die Salbe und hin und her. Aber es gab vor kurzem diesen Fall im Gallus, wo die Bauarbeiter da ihr Geld nicht bekommen haben und dann irgendwie dann vielleicht doch. Und wo dann zum Beispiel so Leute, die da ja ihre Wohnungen, ne, gekauft haben, die waren ja dann furchtbar empört, dass sie so viel Geld bezahlen und dann die Bauarbeiter nicht ordentlich bezahlt werden. Also habe ich in der Rundschau gelesen. Und das fand ich auch wieder so ein Ding, wo ich merke, ja, also es gibt doch einfach auch unheimlich viel, wo man einfach nicht hinguckt. Und dieses ganze System, also was du aufgemalt hast, was wir alle kennen, Zerstückelung, Vereinzelung, sorgt natürlich auch dafür, dass dieses Nicht-Hingucken-Müssen unglaublich einfach wird. Ich meine, gerade als ich mitgekriegt habe, dass Wissag Wissa ist, war ich echt überrascht. Die haben schon vor 30 Jahren ihre Leute geknechtet, als sie noch bei uns in der Kita geputzt haben und war immer schon scheiße geputzt, ja. Lag aber nicht an den Leuten, lag an dem Arbeitsstress. Also so, aber direkte Frage wäre eigentlich auch die, ist es eigentlich jetzt so, die Bankangestellten, nenne ich sie jetzt mal, so nannte man sie ja mal früher, auch so diese Vereinzelung und haben, stehen sie eigentlich auch unter diesem Druck, wie jetzt diese ganzen outgesourcten Dienstleistungen?
Sollen wir noch Fragen sammeln, wenn das jetzt eher ja, Nachfragen sind? Gut, dann habe ich dich.
Fast in die gleiche Richtung. Und zwar erstmal möchte ich mich ganz kurz herzlich bedanken. Also es waren wirklich wunderbare Perspektiven, die man normalerweise nicht hat. Und aus meiner Perspektive kann ich was dazu beitragen. Und zwar, was gesagt wurde, es gibt unglaubliche Reibungsverluste, wenn man aufgrund von Blockupy oder Aufzüge laufen nicht die ganzen Organisationen, die durchstrukturiert sind, eine gewisse Routine haben. Wenn man das aufbrechen muss, das hat unglaubliche Reibungsverluste. Vieles funktioniert nicht, wie es sollte. Die IT-Leute müssen was vorbereiten, die Gebäude müssen hergerichtet werden, es gibt Chaos und so weiter, also es war ja das Glück, dass halt dieser Brückentag vorhanden war. Also ich sag mal, ich möchte die Illusion eher wieder aufleben lassen als zerstören, weil ich kenne es halt einfach anders, wenn man verschiedene Standorte hat und so weiter, das ist ein riesiges Chaos und ich würde es als riesigen Erfolg sehen, wenn wirklich mal die Aufzüge nicht funktionieren können. Und als kleines Beispiel aus dem Alltag, während Blockupy liefen immer 4 bis 5 Personenschützer zum Beispiel durch Bockenheim, die halt eine Person, die eine relevante Stellung in der Bank hatte, um die zu beschützen, weil ja dieses potenzielle Gefahren, ich sag mal, Potenzial da war und die wichtigen zentralen Leute, also es gibt da diese ganzen Sicherheitsszenarien, die intern durchgespielt werden, es gibt eigene Personen, die Planungsstäbe, die solche Szenarien vorbereiten und allein das, also erstmal beschäftigt man Menschen, ja, also ich sag mal Security-Mitarbeiter, plus halt die Banken werden geschädigt, weil sie halt gewisse höhere Ausgaben haben. Also das nur als ganz kurzes Statement, das ist gar keine Frage, aber einfach, ich möchte die Illusion wieder beleben, sag ich mal.
Oder es ist ein guter Test für einen anderen Katastrophenernstfall.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist es weiterhin lohnenswert, wollte ich sagen, von Aktionen. Und ich finde es fatal, wenn man sagt, nee, die bringen nichts aufgrund IT-Dezentralisierung. Das sehe ich ganz anders.
Da kann ich ja vielleicht mal direkt zu, weil die Frage, welche Auswirkungen, das müsstest du machen, da bist du dann näher dran. Nur, was man immer mitbedenken muss, wenn es um eine Blockupy-Aktion geht wie dieses Jahr, finde ich auch, dass man bedenken muss, wenn man jetzt den Aufzugsmonteur auffordert, die Anlage abzustellen. Ich sag mal, wir gehen da alle in unserer Freizeit hin. Der setzt seinen Arbeitsvertrag aufs Spiel. Das, finde ich, muss man bedenken. Deswegen würde ich in der jetzigen Situation keinen Aufzugsmonteur aufrufen, zu sagen, stell die Dinge ab, sondern das würde ich dann machen, wenn wir uns alle in einer Situation befinden, wo wir wirklich an der Nahtstelle stehen, dass wir dieses System kippen, dann ja. Aber vorher finde ich, ist es unverantwortlich, weil der Heldentod nutzt keinem was. Und ich hatte die zum Beispiel, die Kollegen, die in der EZB sind, die hatte ich gefragt, nicht ob sie die Anlagen abstellen, sondern ob sie an den Blockupy-Tagen nicht von oben was runterhängen können, weil dann hätten wir uns unten alle gefreut. So. Aber die kommen da nur noch mit Fingerscanner und sonst wie. Also da weiß jeder genau, wer da wann wo drin war. Ist sofort rückführbar. Da habe ich gesagt, na gut, nee, verstehe ich, dann lasst gut sein. Oder ich habe damals, als in Biblis die Menschenkette war, habe ich die gefragt, weil jedes Kernkraftwerk, also das ist ja auch denen ihr Dilemma, die müssen überall arbeiten, im Knast, im Krankenhaus, im Kernkraftwerk. Dann habe ich die in Biblis gefragt und habe gesagt, könnt ihr nicht von den Plakaten mal welche innen drin aufhängen? Das haben die gemacht. Und so schön mit Tesaräumen, wupp, wupp, wupp. Also hat eine Stunde gehangen, dann hat irgendjemand alles wieder abgehängt. Aber da haben wir gedacht, damit sie das mal so richtig ärgert, dass es auch im AKW auftaucht, der Aufruf zur Menschenkette und zur Demo. Aber ich finde, man muss immer abwägen, weil man bringt die Leute in ein Dilemma und das würden wir vielleicht mit unserem eigenen Arbeitsvertrag auch nicht wollen.
Der Einschätzung kann ich mich nur anschließen, ist nicht so einfach. Aber um auf die Fragen einzugehen, Stichwort, ich fange mal hinten an. Also die Frage, warum braucht man eigentlich die Türme, wenn doch nach meiner Einschätzung im Prinzip alles per Homeoffice oder andere externe Arbeitsplätze, das heißt sogenannte Zweitrechenzentren und sowas, ne, auch abgewickelt werden kann. Also ich will es mal so formulieren. Es gibt zum Beispiel in London gibt's ganze Banken, wo effektiv gar keiner sitzt. Das ist einfach inzwischen so. Wir müssen sehen, wir sind jetzt im Jahre 2012 angekommen und das ist nicht nur technisch möglich, sondern da, wo die Mentalität entsprechend ist, Stichwort Vereinzelung, macht man das auch so. Ich habe mir diese Institute selber angeguckt und ich muss sagen, ja, ich wollte es nicht glauben aus meiner Mentalität heraus. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Da hockt keiner. Zum Beispiel das Ding ist in London, ne? Und die Leute sitzen da in irgendwelchen Cottage da in Schottland da und gucken auf ihre Schafe da und ansonsten machen sie ein bisschen Wertpapierabwicklung zwischendurch, ne? Also aus deutscher Sicht ein bisschen merkwürdig, aber es geht. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es, sag mal, arbeitgeberseitig ein bisschen eine andere Mentalität, denn so der richtige Personalchef oder unser Herr Vorstandsvorsitzender, die wollen einfach ihre Jungs und Mädels einfach in der Bude haben. Ne? Die wollen einfach sehen, dass da jemand ist, der dann aufgeregt rumrennt, ne, und so tut, dass aber was machen würde. Das mögen die und die haben irgendwie das Gefühl, da haben wir die wenigstens ein bisschen unter Kontrolle, wenn die weg sind, das ist mit der deutschen Mentalität schwer zu vereinbaren. Das macht man nur dann, wenn eben so ein Sonderfall eintritt, wie Stichwort Blockupy. Da ist es gelaufen und ich sag euch, die Bude, also ich spreche jetzt mal für unser Institut da, war ziemlich leer. Ne? Trotzdem beim Thema Aufzüge, ich habe jetzt richtig ein schlechtes Gewissen gekriegt. Also man kann da schon ein bisschen was machen mit dem Thema Aufzüge, nämlich wenn die Aktion zum Beispiel überraschend ist, ne? Wenn der Arbeitgeber sich nicht entsprechend darauf einstellen kann vorher, ne? Dann könnte ich mir schon vorstellen, kann es zu Schwierigkeiten beim Thema Aufzügen kommen, wenn man es vorher entsprechend gestaltet. Wobei ich natürlich, naja, aus unseren Erfahrungen, wir sind beim Thema Corporate Challenge immer ziemlich vorne weg, wie ich meine Kollegen teilweise einschätze, also aber da will ich dich nicht mit runterziehen, ne? Die rennen uns noch bis ins 50. Stockwerk freiwillig hoch. Zwar, wir haben sogar in der Bank Wettbewerbe. Ne? Es gibt die Regel zum Beispiel mit Anzug und Krawatte bis ins 50. Stockwerk hoch zu rennen. Und zwar das ist richtig ein Wettbewerb, das ist Spaß, das macht man schon mal so, übrigens während der Arbeitszeit, um es mal pro gewerkschaftlich zu erwähnen. Das wird also dann Dienstzeit, ne? Der arme Arbeitgeber. Ja, Stichwort Vereinzelung. Also mit der Vereinzelung, das kann ich aus Sicht unseres Großbetriebs so nicht bestätigen. Das heißt, wir haben im Investmentbanking, deswegen habe ich vorhin differenziert, haben wir tatsächlich ein breites Konkurrenzverhalten der Leute untereinander mit der Konsequenz einer gewissen Vereinzelung. Aber den anderen in Abwicklungstruppen, Zahlungsverkehr, IT schon gar nicht, haben wir dieses Phänomen so nicht. Das heißt, da ist schon einiges im positiven Sinne noch machbar.
ich hatte jetzt da rechts mit dem runden Pulli und hier vorne mit dem blauen Hemd und dich. Und danach noch eine Reihe anderer.
Also jetzt nach fünf meinst du mich?
Nee. Lieber mit dem bunten Pulli.
Habe ich? Ja, ich wollte nur mal zu einer anderen Ebene. Also ihr habt ja vorhin diese Pyramide da halt aufgezeigt und habt gesagt, also man kann versuchen, ein bisschen Druck halt von unten halt zu machen, ein paar Ebenen zu umgehen und halt dann möglichst weit hoch irgendwie anzusetzen. Ja? Gut, das ist die eine Möglichkeit und natürlich finde ich das auch sinnvoll, halt darauf hinzuweisen, dass man sich halt nicht nur auf Gewerkschaft oder Betriebsrat halt verlassen kann, sondern dass halt die Leute schon auch selber sich irgendwie ein Stück weit bewegen müssen. Das so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber doch auch Rahmenbedingungen. Ja, es gibt Gesetze, ja, und die ja verschiedene Dinge regeln, und ich meine, mich erinnern zu können, dass es noch vor einiger Zeit so war, dass es hieß, wenn jemand halt in einem Betrieb arbeitet und es ist quasi eine beständige Stelle, das ist jetzt nichts, was mal so temporär irgendwie gebraucht oder eingerichtet werden muss, dass dann halt eben diese Person dann auch direkt in dieser Firma dann doch angestellt sein sollte. Und
ist das ein Ding? So fest?
Und, willst du jetzt wissen, ob es das Gesetz gibt?
Nein, ich wollte einfach sagen, dass es ja auch wichtig ist, einen Druck insofern halt auszuüben, dass halt diese politischen Rahmenbedingungen halt sich ändern. Es ist ja so, also ja, wenn ihr vorhin von der SPD geredet habt, Gewerkschaft SPD, da gab es ja immer einen großen Schulterschluss und es gab diese Deregulierung vor etwa 15 Jahren, dieser ganze Prozess, der wurde ja auch von der Sozialdemokratie eben halt mit betrieben und natürlich hat sich seitdem einiges geändert. Ja? Und da ist halt die Frage, gäbe es da nicht eben auch Möglichkeiten, da sozusagen von unten wieder einen stärkeren Druck zu entfalten, dass sich diese Rahmenbedingungen halt ändern, also Gesetze, Blickweisen und so weiter.
Das, was du zum Beispiel in dem Film mit dem Aufzugsmonteur gesehen hast, das machen, diesen Film habe ich ja extra dazu gesagt, gemacht, weil wir uns gegen die Rente mit 67 wehren und weil wir überall, wenn die jetzt hier irgendwie mit ihrem Wahlkampf anfangen, wollen wir die in ihren dämlichen Podiumsdiskussionen genau damit konfrontieren, dann sollen die einfach erklären, wie der Kollege das bis 67 durchhalten kann. Wir haben auch eine Pressekonferenz dazu gemacht und haben den Journalisten angeboten, die zwei Werkzeugkisten und die Schutzausrüstung doch mal hochzutragen. Die hatten auf einmal alle was am Arm und konnten und wollten nicht. Also sie wollten es gar nicht ausprobieren. Aber das machen wir ja, um politischen Druck zu machen, weil wir können auch nicht mit Tarifverträgen montags sozusagen das ausgleichen, was sonntags bei den Wahlen schief läuft. Und das funktioniert nicht. Also man kann nicht die Renten kürzen, man kann nicht die Leiharbeit ausdehnen, man kann nicht die Hartz-Gesetze einführen und sagen, jede Arbeit ist zumutbar. Und dann sagen, holt das mal mit dem Tarifvertrag wieder raus. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur dann, wenn wir es schaffen, die politischen Rahmenbedingungen zu ändern. Und da muss man aber einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass auch die Angst inzwischen ziemlich groß ist bei den Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß ja nicht, wo ihr arbeitet, aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, was den Mittelstand von Hartz IV heutzutage trennt. Das sind im Zweifelsfall 15 Monate. Das ist 3 Monate Kündigungszeit und 12 Monate und dann bist du da angekommen. Und das wissen die Kollegen. Und da, wo wir nicht gut organisiert sind als Gewerkschaft, da haben die natürlich vereinzelt Angst und sagen, naja, also bevor ich dann bei Hartz IV lande, oh, dann verzichte ich lieber mal ein bisschen. Und das ist unglaublich schwierig und das kann man natürlich locker sagen, da muss man mehr und muss man mehr und muss man mehr. Das versuchen wir auch den ganzen Tag und auch nachts in Betriebsversammlungen und. Aber es ist einfach nicht so leicht. Es ist nicht so, als würden wir sagen, also als würden alle sozusagen jetzt mal gerade zum Generalstreik gehen wollen und wir sagen, nee, lasst es bitte bleiben. Also so ist es leider nicht. Es wäre schön, es wäre so.
Entschuldigung, du hast es jetzt verstanden, als würde ich da jetzt die Haltung der Gewerkschaft kritisieren. Die ist sicherlich an vielen Stellen zu kritisieren, aber das war jetzt nicht mein Anliegen, ja, sondern mein Anliegen war halt, auf diese generellen Rahmenbedingungen halt hinzuweisen, die halt eine große Rolle spielen.
Das sind doch die Gesetze.
Ja, also ich meine, Stichwort Werkverträge, dass es läuft im Moment in der gewerkschaftsübergreifenden Kampagne, die den Gesetzgeber zu zwingen, bei den Werkverträgen klarere Kriterien zu fixieren. Ja. Das ist eine Debatte, ich wüsste nicht, dass die in der radikalen Linken im Moment irgendwo zur Kenntnis genommen wird. Ja. Das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass ein zentrales Feld von Prekarisierung, wo man genau sehen kann, wie die Ausweichmanöver der Unternehmen sind, sobald es bei der Leiharbeit in irgendeiner Branche gelingt, einen Mindestlohn einzuziehen, ne, gibt es das als Ausweichbewegung. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Werkverträge, weiß nicht, wie die Zahlen da im Moment sind, ja, aber es ist einfach das zentrale Feld der Arbeitsintensivierung, Ausbeute, wo alle unternehmerischen Risiken auf die einzelnen Beschäftigten abgewälzt werden und es quasi überhaupt keine kollektiven Schutzmechanismen mehr gibt. Ne? So, das wäre, ne, für mich ist das ein ganz breiter Bereich, wo es branchenübergreifend gemeinsame Entwicklungen gibt, wo es sich lohnen würde, mit auseinanderzusetzen. Ja? Und von der Sorte Auseinandersetzung gibt es Sand am Meer. Ja? Also, was man an den Gesetzgeber formulieren könnte. Die Frage ist, wer soll es formulieren und wer setzt sich dafür ein? Wenn man sich die Beteiligung am 14.11. anguckt, war jetzt nicht so üppig hier. Ja? Also, aber ich habe noch ganz viele Leute auf der Rede.
Darf ich noch was Politisches zu der Frage ergänzen? Bei der Frage Gesetze. Ne? Weil ich lege immer Wert, also gar ich auch ein alter Sack bin, ne? Also sagen wir, wir müssen uns anpassen oder auch zur Kenntnis nehmen, was aktuell darüber hinaus noch läuft. Zum Beispiel Stichwort der Gesetzgeber. Wir reden ja hier stark auch über die Bankenbranche unter anderem. Ne? Und zwar, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass der Gesetzgeber ist ja beispielsweise, denken wir, der Deutsche Bundestag. Ne? Tatsache ist, dass inzwischen bei diesen von mir angesprochenen Themen, also Stichwort der Bankensektor, inzwischen Entscheidungen fallen auf völlig anderen Ebenen, ohne dass überhaupt irgendjemand, der demokratisch legitimiert ist, das mitkriegt. Stichwort Europa. Ne? Denn während wir hier sitzen, fröhlich, obwohl es fröhlich geht, aber wir sitzen zumindest hier, sitzt die Europäische Kommission zusammen, ne, und fällt Entscheidungen zu Themen, und ich meine jetzt nicht diese extremen Themen wie ESM und Fiskalpakt und sonst was, sondern das Thema der Bankensektor, der das gigantische Auswirkungen für die Mitarbeiter hat, nämlich Stichwort Arbeitsplatzsicherheit, Kohle, aber auch Dinge wie Datenschutz und Beraterhaftung, ne, kriegt aufgrund unserer exzellent funktionierenden Presse in Deutschland auch daher auch kaum einer mit, ne, und die Gewerkschaften bemühen sich beispielsweise, da etwas Einfluss zu gewinnen, dadurch, dass es denen zum Beispiel gelungen ist mit der Europäischen Kommission. Ich sage es nur mal, weil ich habe sonst nie die Gelegenheit, darüber zu sprechen, über sowas, weil das kriegt kein Mensch mit. Ne? Die Gewerkschaften bemühen sich mit der Europäischen Kommission, Absprachen zu treffen, dass man wenigstens gewerkschaftlichen gewissen Einfluss drauf hat. Die Parlamentarier verstehen es nicht mal. Da gibt es zum Beispiel die EBA, so heißt das Ding, European Banking Authority, im besten Deutsch. Ne? Die haben einen gewaltigen Einfluss auf den Bankensektor und die Regulierungen. Ne? Die fällen Entscheidungen, die kein Mensch mitkriegt. Die Parlamentarier sind außen vor. Die Gewerkschaften haben es geschafft, ein paar Sitze zu erringen, ne? Dass sie wenigstens mitreden können, diese Sitze, 4 Stück von 30, ne, mit gewaltigem Einfluss, wurden den Gewerkschaften auf europäischer Ebene verweigert. Da wurde ihnen schriftlich zugesichert, die kriegt er, damit ihr Einfluss habt, aber als es um die Besetzung ging, haben sie von den benannten Kandidaten, haben sie 3 einfach abgelehnt und haben die Sitze vergeben an die Finanzindustrie, ne. An die Lobbyisten der Gegenseite. Und die Effekte sind, dass die Regelungen treffen, die uns als Bankangestellten an die Wäsche gehen. Ich sag's nur mal, ne? Ihr werdet das wahrscheinlich nie wieder hören. Deswegen freue ich mich wenigstens einmal, das ausgesprochen haben zu dürfen.
Aber wir haben keine Presse mehr.
Ich habe mit dem blauen Hemd und dann mit dem Pulli.
Also ich.
Hinter dir?
Ja,
genau.
Ja, ich erinnere mich, vor über 30 Jahren bin ich mal mit einem Versicherungsangestellten aus einem der Hochhäuser hier von Fernpendler nach Hause gefahren, der hat mir sein Leid geklagt über Arbeitsstress, über Druck am Arbeitsplatz, und das war vor 30 Jahren, ne, als man wirklich noch sagen konnte, ein Angestellter, das ist ein Angestellter, da hat man, das hat mich richtig getroffen, damit habe ich nicht gerechnet, dass das Leben für einen Angestellten in einer der Banken so ein Jammertal sein kann. Und jetzt sind seitdem 30 Jahre vergangen, in denen mehr oder weniger subtile Techniken entwickelt wurden, den Arbeitsdruck gerade so im mittleren, im unteren Bereich der Bürotätigkeiten massivst zu erhöhen. Ich habe das in den letzten Jahren auch immer wieder bestätigt bekommen durch Leute, die als Zeitarbeiter da in solche Türme reinkommen, als Buchhalter, als Sachbearbeiter und so. Und ich denke mal, dass allein dieser Prozess, der unabhängig von der Bankenkrise gelaufen ist, eigentlich kein Spielraum mehr war oder kaum noch Spielraum war, Leistungsdruck zu erhöhen. Und jetzt setzt das Management ihre Summen in den Sand und versucht, diese Defizite zum Teil dadurch auszugleichen, dass genau in diesem Segment versucht, massiv Personal abzubauen. Was hat das, keine Auswirkungen auf die Einstellung der Beschäftigten in den Banken? Das ist jetzt vielleicht bei euch, der DZ-Bank, weniger ausgeprägt, weil die nicht ganz so viel Geld in den Sand gesetzt haben wie die anderen. Aber wie sieht das aus bei der Postbank, bei der Dresdner Bank, bei der Deutschen Bank, wo genau diese Prozesse ablaufen? Da müssen doch die Feinde im Haus haben, dieses Management.
Ja, ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen, weil vorhin das Stichwort Vereinzelung finde ich, glaube ich, ganz zentral. Weil das Gegenteil von Vereinzelung ist ja Solidarität. Und wir wissen ja alle, ne, dass Solidarität eigentlich stark macht und wir auch über den Weg eine Menge durchsetzen können. Mir fällt heute auf, Stichwort Vereinzelung, dass wir eigentlich relativ wenig voneinander wissen. Mir ist bei der Blockupy-Geschichte aufgefallen, als wir die Banken umstellt haben, dass wir, die außen stehen, relativ wenig wissen von denen, die da drin arbeiten. Mir ist, arbeitet ja wie Lars auch bei der IGBAU, im Gebäudereinigerstreik aufgefallen, dass viele Kollegen in den Betrieben, in denen unsere Gebäudereinigerinnen reinigen, überhaupt nicht wissen, was da los ist. Und es hat für mich ist die entscheidende Frage, wie kriege ich da eine Solidarisierung hin, über die Grenzen hinaus? Weil im Grunde genommen, wissen wir alle, brauchen wir uns gar nicht immer erzählen, die stecken alle in der gleichen Scheiße. So, wir erklären das immer nochmal neu, wir leuchten das von unterschiedlichen Stellen, aber die entscheidende Frage ist, wie kommen wir zusammen? Wie kriegen wir eine Solidarisierung? Und ich kann mich an ein gutes Beispiel erinnern, und darüber würde ich gerne mal diskutieren, ob es noch mehr so Beispiele gibt, im Rahmen des Gebäudereinigerstreiks, waren die Kollegen von VW Kassel und von Baunatal, als wir da mal die Gelegenheit hatten, mit dem Betriebsrat, mit den Vertrauensleuten darüber zu sprechen, weil die wollten natürlich wissen, was ist hier los, die waren schier entsetzt, als sie gehört haben, unter welchen Bedingungen dort in ihrem Werk gereinigt wird. Die sagten, für die war das ein Aha-Erlebnis. Sie sagen, wir machen Menschenrechtskonventionen, ne, in Richtung Mexiko und Brasilien und wissen selber nicht, was in unserem eigenen Laden vor sich geht. So. Ja, gut, aber da, wo an meinem Arbeitsplatz. So, und es ist dann gelungen, sie zusammenzubringen. Sie haben miteinander geredet. Ergebnis war, sie haben anschließend zusammen gekämpft. Und wenn wir nicht so viel Bündnispartner gehabt hätten in den Betrieben, wäre dieser Streik nie so erfolgreich gewesen. So, und ich finde, da würde ich gern drüber diskutieren. Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht nur innerhalb der Betriebe, sondern auch über die Betriebe hinaus einen Solidarisierungsprozess hinkriegen? Anstatt immer aufeinander einzuschlagen und immer noch mal zu gucken, wo denn vielleicht noch ein Problem liegt und was man noch sezieren könnte, eher die Frage, wie kommen wir zusammen?
Das ist mit Sicherheit ein Thema, was den heutigen Abend weitergeschneidet wird. Vielleicht könnt ihr noch einen kleinen Moment überlegen, wir nehmen noch eine Frage dazu. Ich wollte aber ganz kurz darauf hinweisen, damit das nicht so eine Art Bröckelkaskade gibt hier, ob wir uns auf einen gemeinsamen Abschlusszeitpunkt verständigen könnten. Also wir haben jetzt 10, wir haben gesagt, eigentlich machen wir bis 10. Ich habe hier aber noch
7 Leute und es kommen welche dazu. Also die Frage ist, sagen wir, wir machen bis 4 nach oder?
Ja, ja. Die, weiß nicht, was wir mit denen abgesprochen haben, normal müssen wir ja um 10 Uhr raus sein.
Ach so.
Ja, normal wollen die denn drehen. Theoretisch können wir ja auch die Tür so zumachen.
Das Spiel wird länger als Viertel nach und die Fragen heißt, die Fragen müssen jetzt 1-Minuten-Fragen sein und die Antworten müssen auch 1-Minuten-Antworten sein. Ja. Länger auf keinen Fall.
Mach mal weiter.
Okay, also sagen wir Viertel nach.
Ja,
und
jetzt lass uns doch nicht bis damit kaputt reden.
Gut.
Von der Frage, wie kommen wir zusammen? Eine sehr verdienstvolle Frage, aber wenn ich es wüsste, ich weiß es nicht. Ich glaube, da können meine Mitdisputanten mehr zu sagen. Aber zum Thema Leistungsdruck, die Frage im Bankensektor. Da kenne ich mich jetzt nur aus. Warum führt das nicht zur Abwehr? Ich kann es dir sagen, ne, weil wir haben das vor wenigen Tagen, also richtig ist, wir müssen differenzieren zwischen den Banken. Bei uns führt das zur Abwehr, das ist richtig. Aber ich mache es mal fest am Beispiel hier in Frankfurt, BHF Bank, UBS und Deutsche Bank und Commerzbank. Das sind ja keine unbedeutenden Institute. Vor wenigen Tagen sind da wahre Bomben eingeschlagen, und zwar diese Meldung in London, ne, und anderen Standorten, wie da Personalabbau bei UBS erfolgt per Zugangskarte. Du arbeitest da, kommst in die Bude gar nicht mehr rein. Wisst ihr, welchen Effekt das hat? Die Kollegen haben die Panik. Das heißt, wir haben eine Angstsituation, so habe ich es also wirklich in 30 Jahren noch nicht erlebt, im Augenblick in Teilen der Branche. Da bin ich im Augenblick sehr skeptisch, was daraus wird. Das heißt, ich glaube, dass da im Augenblick, sagen wir mal, ein Widerstand, ich will es nicht zu pessimistisch sehen, sehr schwer zu organisieren ist. Ne? Weil diese Leute haben Angst um ihre Zukunft. Ne? Die verlieren reihenweise ihren Job, auch dank der Bemühungen der Europäischen Kommission und der Bundesregierung und von vielen anderen auch, teilweise auch eigenen Bemühungen, wie bei UBS, der ein exzellentes Management Milliarden in den Sand gesetzt hat. Und ja, gut. Aber wie wir zusammenkommen, da bin ich gespannt auf die Antwort von Fachleuten.
Ja, die Fachfrau wenigstens hat kein Patentrezept. Ich denke, das geht immer nur wieder ganz konkret. Und das eine ist das, was gesagt wurde, Vereinzelung. Das schöne Beispiel ist ja das, was du von Volkswagen aus Baunatal gesagt hast. Dass es manchmal geht, wenn man über die beschäftigten Gruppen hinaus miteinander anfängt zu reden und zu kämpfen. Aber ich denke, es gibt kein Patentrezept. Ich kann einfach sagen, was zum Beispiel, was ich morgen früh mache. Ich habe morgen früh Tarifverhandlungen in einem Betrieb mit ca. 300 Beschäftigten, die sich in Rüsselsheim auf dem Opel-Gelände befinden. Die kommissionieren im Grunde genommen alles, was mit den LKWs da angefahren wird, machen auch Vormontage, und wir wollen einen Tarifvertrag verhandeln. Das Erste, was wir morgen früh machen, ist, die eine Hälfte unserer Tarifkommission wieder hoffentlich aufzurichten, weil der Arbeitgeber hat jetzt verlauten lassen, sie hätten die Vorgabe von Opel, in den nächsten 4 Jahren das Ganze 20% billiger anzubieten. Und wenn sie das nicht machen, würde der Vertrag nicht verlängert. Nur diese Ankündigung hat dazu geführt, dass die eine Hälfte der Tarifkommission nach einer langen Vorbereitung jetzt gesagt hat, uiuiuiui, und das in der jetzigen Konjunktursituation. Vielleicht sollte man das mit der Forderung jetzt doch besser mal lassen. Da muss man auch wissen, das ist ein Bereich, in dem ziemlich viele Migranten arbeiten. Wenn die jetzt arbeitslos werden, da hängen dann auch immer noch gleich Aufenthaltsgeschichten dran und ganze Familien. Also das ist nicht so einfach zu sagen, wir machen. Und ich hoffe, dass wir das morgen so hinkriegen. Also weil nach meinen Informationen, die ich bisher zum Beispiel über den Opel-Betriebsrat raus habe, stimmt das überhaupt nicht mit dieser Ansage. Aber das ist natürlich schwer einzuschätzen, auch wenn es schief geht. Und das ist ein Beispiel dafür, auf diesem Opel-Gelände, das ist im Grunde genommen wie bei allen Automobilherstellern, befinden sich ja inzwischen ganze Industrieparks von kleinen Firmen, von Leuten, die ursprünglich mal beim Hersteller selber beschäftigt waren und da jetzt zu Dumpinglöhnen und in solchen Abhängigkeitsverhältnissen, wo dann gedroht wird, das Ganze wird 20% billiger angeboten oder wir haben einen anderen, den es macht. Also das zeigt auch da, wo man nicht vereinzelt ist und wo wir ja auch Kontakt zu den Opel-Betriebsräten und Vertrauensleuten logischerweise haben, dass es nicht einfach ist, weil denen steht natürlich das Wasser sowieso bis zum Hals und die sagen, ja, wissen wir denn, ob wir im nächsten Jahr noch da sind? Also von daher denke ich, es gibt kein Patentrezept, man kann es immer wieder nur konkret versuchen zu sagen, die Grundqualifizierung muss eigentlich der aufrechte Gang sein und das gemeinsam.
So. Lars, willst du noch ganz kurz?
Ja, nochmal. Also ich glaube, es ist tatsächlich ganz einfach zusammenzukommen. Also ich bin ja weit davon entfernt, unserer großen Schwestergewerkschaft dann einen Tipp zu geben. Aber ich glaube, die Kollegen würde das tatsächlich aufbauen, wenn jemand aus eurem Vertrauensleutekörper vom Kunden hingeht und sagt, unsere Informationen sind andere als die eurer Geschäftsführung. Und wenn ihr wollt, dann recherchieren wir das als Betriebsrat. Du glaubst gar nicht, was das für eine Wirkung. Und gerade wenn du migrantische Kolleginnen und Kollegen beschreibst und wenn du vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen beschreibst, die, ich sag mal, im deutschen Bildungssystem nicht so ein hohes Ausbildungsniveau hat, das sagt nichts über das Ausbildungsniveau, was sie tatsächlich haben, das hat eine Wirkung und das hat eine aufbauende Wirkung. Und ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir innerhalb unserer Gewerkschaft haben. Wir schaffen es ja manchmal nicht, innerhalb unserer Gewerkschaft miteinander zu reden, über Branchengrenzen, über Kundengrenzen hinaus. Und ich denke, das ist bei euch dann ähnlich so, wie du es beschreibst. Weil im Grunde genommen ist der Kampf ein gemeinsamer. Und es ist letztlich egal, ob, für mich ist es egal, ob eine Reinigerin bei Verdi organisiert ist oder bei der IG Bau oder bei der IG Metall oder bei wem auch immer, sondern mir geht es darum, dass es überall gute Arbeits- und Lebensbedingungen geben soll. Und das gilt für die Banken, das gilt für die Vorstände der Gewerkschaften und das gilt für viele andere Gebäude und da gehört das einfach zusammen. Weil letztlich sind diejenigen, die unter mir stehen, und das müssen viele Leute kapieren, eigentlich die, die mir die Zukunft zeigen, wo dieses Land oder diese Welt hinmarschiert, wenn wir keine kollektive Organisation mehr haben. Und das ist der Punkt. Und deswegen Kommunikation nach vorne bringen, die Leute zusammenbringen, miteinander zu diskutieren. Und dann sage ich dir relativ wahrscheinlich, dass die Hälfte der Hälfte von deiner Tarifkommission wieder aufsteht und sagt, also wenn der Kunde uns schon sagt, dass das nicht so ist, weil das ist genau dasselbe System. Sprich nicht mit das Haus. Und die Firma wird garantiert nicht 20% senken, sondern die wird denen das nur erzählen und im Zweifel schmeißen sie die Leute raus und nehmen neue, denen sie das erzählen. Und deswegen mein Tipp, kleiner Tipp aus meiner Erfahrung, sobald ein Kunde nur etwas sagt und wenn es nur der Betriebsrat des Kunden ist, ist das Selbstbewusstsein der Leute ein ganz anderes, weil sie nämlich dann genau wissen, es gibt Leute in diesem Haus, in diesem Werk, die darauf achten, wie es uns geht. Und das tut sonst niemand. Und das ist genau das System, was sie mit dem Outsourcing machen, weil es geht niemand. Es gibt ein kleines Beispiel, ich weiß, ich bin über die Minute, in der Deutschen Bank, als sie das Facility Management ausgesourced haben, war es so, dass die Kollegen am 31. im Monat noch Beschäftigte der Deutschen Bank waren. Am 1. des nächsten Monats waren sie im Facility Management Unternehmen und sie haben von ihren ehemaligen Kollegen in der Deutschen Bank gesagt bekommen, so und jetzt bist du Dienstleister und jetzt kriegst du von mir 3 extra Reklamationen. Und genau das ist das System, worauf sie stellen und ich bin mir 100% sicher, wir haben es häufig in den Diskussionen gehabt, das gilt für Reinigungskräfte, das gilt für Kolleginnen in den großen Industriewerken, die plötzlich keinen, sag ich mal, mehr blauen Blaumann anhaben, sondern einen gelben Blaumann anhaben. Da gibt es ja viele Diskussionen darüber. Und das ist eine Kernaufgabe von Gewerkschaft. Und wir müssen verstehen, dass Gewerkschaft nicht irgendwas Anonymes ist, sondern Gewerkschaft sind die Leute selber. Das bin nicht ich als Gewerkschaftssekretär, das ist nicht der Betriebsrat, das ist nicht der Vertrauensleutekörper, sondern jedes einzelne Mitglied in den Gewerkschaften ist die Gewerkschaft. Und das müssen wir den Leuten deutlich machen, dass wir keine anonyme Masse sind und wir sind nicht die unsichtbare Hand, die alles regelt, sondern das müssen die Kolleginnen selber in die Hand nehmen. Das ist das Problem. Und wir leben aber zum Teil noch danach, als Hauptamtliche zu sagen, wir sind die unsichtbare Hand und wir müssen alles für euch regeln. Nein, wenn die Leute sich nicht bewegen, bewegen sich die Leute nicht. Und dann kann ich Kämpfe führen und dann sind wir bei dem Thema Gesetze. Ich kann Gesetze führen, ich kann Tarifverträge machen. Wenn niemand da ist, der die Gesetze einfordert, weil sie alle Angst haben, werden die Gesetze nicht existieren. Punkt. Das ist einfach die Realität, die ich tagtäglich erlebe. Danke.
So, ich denke, einige Debatten müsste man einfach hinterher in der Kneipe noch mal ein bisschen weiterführen. Ich habe jetzt aber hier noch den Hans-Christoph, dann dich mit dem karierten Hemd, Magda, dich und
hier geradeaus mit dem braunen Pulli. Genau. Wie wollt ihr es halten? Ihr habt zusammen noch 5 Minuten.
Also, was ich heute Abend gelernt habe, war, ich habe hier einen Betriebsratsmitglied gesehen von einer großen Bank, ein verantwortlicher Mensch, der uns sagt, ich habe sonst niemanden, dem ich das erzählen kann. Das fand ich einen sehr eindrücklichen Moment heute. Ich habe erlebt, wie sich hauptamtlich von Gewerkschaften gegenseitig Tipps gegeben haben, in einer sehr konkreten Art, von wo ich das Gefühl hatte, das findet wahrscheinlich nicht sehr oft statt. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich habe in einem, das findet nicht sehr oft statt und eigentlich müsste das viel öfter stattfinden, denn wie wir vorhin gehört haben, führt das ja zum Erfolg. Unter Umständen. Und was ich vorschlagen würde, ist, das ist für mich so eine Auswertung auch aus dem, was rund um Blockupy gelaufen ist, was ich vorschlagen würde, ist, wir müssen viel stärker versuchen, die unterschiedlichen Kampffelder, die es in der Region gibt, zusammenzubringen, miteinander viel intensiver und öfter reden. Und für mich persönlich wäre so eine Zielvorgabe innerhalb der nächsten mittelfristigen Zukunft sowas wie ein antikapitalistisches regionales Förderungsprogramm für die Region zu erarbeiten, was dazu führt, dass alles das, was wir sozusagen an einzelnen Punkten erkämpfen, etwas konsistenter miteinander und auf etwas breiteren Füßen steht. Ich denke, dass das eine Möglichkeit wäre. Und es würde mich sehr interessieren, was, wenn alle, die jetzt hier sind, sich das mal so in ihrem Kopf überlegen, was sie von so einer Idee halten.
So, jetzt ist die Frage raus. Dann Macker. Ich würde das unterstreichen. Ich wollte vorher eigentlich zurück in die Türme gehen, weil ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass bei einer Zunahme psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz sozusagen das keine Folgen hat und man nicht die Leute irgendwie dahin kriegen kann über Bewusstmachung, dass sie sich auch innerhalb wehren. Aber ich fände das als ersten Schritt mal ganz gut, um auch Menschen zusammenzubringen, wie der Kollege von der gesagt hat, Arsch hoch.
Ja, ich sitze eigentlich auch aus genau so einem Grund mit Arbeits, in diesem Werkvertrag, das wusste ich vorher jetzt gar nicht, nachdem es jetzt so ausführlich oder gut erklärt wurde hier, wie das eigentlich funktioniert, dass ich dann da 6 Monate, vorher bin ich zeitarbeitsangestellt und dann werde ich für 6 Monate dort befristet beschäftigt bei irgendeiner ausbeutenden Firma, die aber auch wegen diesem scheiß Wachstum eben das machen muss, angeblich, macht. Angeblich. Ja, angeblich, wobei wenn ich einen Sohn dann sehe mit einem teuren Auto und der macht dann noch schneller arbeiten, ja dann könnte auch mal der große Schraubenschlüssel auf ihn fallen. Deswegen sitze ich hier, weil da habe ich aufgehört zu arbeiten und gesagt, dieses System will ich nicht mehr. Aber jetzt, wie kann ich denn die Leute, ich habe da am Flughafen gearbeitet, die da im Flughafen, abgesperrter Bereich, drin arbeiten, ausgebeutet werden, mit diesen komischen Verträgen, vielleicht kriegen sie dann auch einen längeren Vertrag, wie komme ich an die ran? Ja, weil es gibt ja keine Stelle, wo ich jetzt anrufen kann, so wie beim Frauenhaus oder so, hier, da ist was Schlimmes passiert, bitte schickt mir jemand her. Weil wenn die jetzt sagen, schickt mir jemand her, dann, du kommst hier nicht rein, weil das ist ja ein sicherheitsbewachtes Gelände. Ja, und das ist ja bei anderen Geländen, anderen Läden auch der Fall, wo dann alles nur über Subfirmen läuft. Und jetzt sehe ich, dass eine große Firma wie IBM mit dieser Vereinzelung der Arbeitnehmerschaft, die gehen her, sagen, alle werden outgesourced, unsere Führungsriege wird...
Ja, ich
sehe es.
Es sind noch 3 Leute.
Okay. Die Vereinzelung passiert und die Leute werden am Ende okay, gut. Ist okay. Aber ja, zusammen kriegen die Leute da.
Also. Ja, ist ja jetzt schon ziemlich spät, aber ich muss auch sagen, ich fand es großartig, wie ihr da vorne zusammengesessen habt und uns auch in Dinge Einblick gegeben habt, die man vielleicht sonst nicht so mitkriegt. Aber so die Frage, das Stichwort Vereinzelung und wie kommen wir zusammen? Das sind ja, glaube ich, so 2 Momente, die allen so durch den Kopf gehen. Was wir vielleicht jetzt nach der Veranstaltung auch vielleicht in unseren Zusammenhängen oder in unseren Gruppen oder in euren Organisationen mal diskutieren könnten oder weiter besprechen müssten, ist ja, kann Blockupy eine Möglichkeit sein? Nämlich genau diese Zurichtung von Frankfurt, was es schon längst ist, von allen möglichen Seiten. Ich bin gar nicht heute mit der Erwartung hierher gekommen, dass die Aufzugsmonteure die Aufzüge lahmlegen. Also damit, mit dieser Erwartung bin ich ja gar nicht hergekommen. Aber wirklich von allen Bereichen, wo auch alle tätig sind, wirklich an so einem Punkt wie Blockupy auch im nächsten Jahr zusammenzuarbeiten. Ganz anders zusammenzuarbeiten, als uns das im vergangenen Jahr gelungen ist. So. Natürlich war das toll, eine Riesendemo hinzukriegen. Aber in den Tagen vorher waren wir nicht so viele. So. Und da könnten wir noch viel, viel mehr machen. Und ich hätte Lust dazu, das mit euch zu machen. Und noch mit Leuten aus verschiedenen Gewerkschaften auch vielleicht und Bereichen. Da hängt ja noch viel mehr dran, an der ganzen Zurichtung von Frankfurt.
Gut. Ja, ich wollte noch fragen, es wurde vorhin schon erwähnt, der Frankfurter Stadtlauf von JP Morgan Challenge. Nun habe ich, der auch gesponsert, also oder beworben wird für einen guten Zweck, willkürlichen guten Zweck. Und da wollte ich fragen, ist das denn mit einem linken gesellschaftskritischen Gewissen vereinbar, dort einfach so mitzulaufen, ja, und dann vielleicht als Werbefigur dann da mitzulaufen. Nun habe ich einen Zwillingsbruder, der ganz offiziell und fleißig für die Stadt Flörsheim da mitläuft, und ich war da jahrelang dabei mitgelaufen, allerdings inoffiziell und mit einem Tretroller und mit orangen T-Shirt mit der Aufschrift "Merkel demnächst".
Also müssen wir den sagen. Genau. Wir müssen hier raum, auch im Interesse der Arbeitsteilung mit den Kolleginnen, die das Haus hier bewirtschaften. Und ich sage von uns aus nochmal ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.